Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Florian Havemann. Einen schönen guten Morgen.
Tag.
Es gibt ganz viel zu Ihnen zu sagen. Künstler, Maler, Schriftsteller, Elektriker. Sie haben 15 Jahre lang als Reinigungskraft gearbeitet. Wenn Sie Menschen begegnen, die Ihren besonderen Lebenslauf nicht kennen und versuchen dann, Ihr Leben zu erklären, womit fangen Sie da an?
Ach, ich muss das Gott sei Dank nicht, mich zu erklären. Und die meisten Leute wissen schon irgendwas über mich und...
Was wissen die meisten denn?
Ach, das weiß ich, das interessiert mich nicht. Aber ich habe ja in Berlin so Räume, in denen ich male, das ist ein Laden, ein sehr schönes Viertel aus den 20er Jahren und da kommen ganz viele Leute vorbei und wenn die Kinder vorbeikommen, heißt es immer, der Maler ist wieder da. Und da bin ich, für die bin ich der Maler. Und für ganz viele Leute bin ich also jemand, der Bilder malt, obwohl ich das nur auch mache.
Würden Sie unterschreiben, dass Sie Lebenskünstler sind?
Das weiß ich nicht, was das ist. Ich lebe, aber wie alle, die leben, ob das eine Kunst ist, das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht habe ich mich einfach nur so durchgeschummelt.
Sie werden ganz häufig natürlich auf Ihre Familie, Familiengeschichte angesprochen. Ihr Onkel Hermann Henselmann, Architekt berühmter DDR-Bauten, Jentower in Jena oder Leipziger Uni-Riesen, der Sie auch sehr beeinflusst hat. Und Ihr Vater, Chemiker, Kommunist, Widerstandskämpfer. Opposition ist offensichtlich etwas, was Sie sehr früh in Ihrem Leben kennengelernt haben. Denn Sie haben mit 16 Jahren schon Flugblätter verteilt und gegen die gewaltsame Niederschlagung des Prager Frühlings demonstriert. Wie sah denn Ihr persönlicher Protest aus? Wie hat er sich entwickelt?
Ja, es ist eine Familie, in der ich groß geworden bin, die sich die DDR als ihren Staat betrachtet hat und sich für ihn eingesetzt hat. Das waren alles Sozialisten, Kommunisten, Überzeugte. Und da bin ich hineingeboren worden und ich war es auch. Und ich war als Junge sicher ein Fanatiker. Und hab, also, weiß noch, war, wir haben für den Bau der Mauer danach und demonstriert, dass das eine gute Sache war und sowas. Und die, meine Zweifel an der DDR begannen eigentlich mit der Entstalinisierung. Nicht bei der Mauer, die fand es völlig okay. Und ich habe auch später nie einen Grund gehört, der mich überzeugt hätte, dass die Mauer was Falsches gewesen wäre. Und die Entstalinisierung war irgendwie so, die fand auf eine sehr mysteriöse Weise statt. Ich weiß noch, ich ging zur Schule und wir wohnten in der Steinallee und ich ging über die Straße und dachte, was war da? Irgendwas stimmt doch da jetzt nicht. Und dann kam ich auf der anderen Seite an und plötzlich war der Name der Straße verändert, über Nacht. Und dann kam ich zur Schule und meine Mitschüler erzählten mir, dass das Stalin-Denkmal über Nacht abgebaut worden war. Die wohnten da. Und
dann stand da, glaube ich, Karl-Marx-Allee, oder?
Nee, ja, hieß dann Karl-Marx-Allee. Und dann kam ich nach Hause und in den nächsten Tagen, dann lagen bei uns im Hausflur immer so die so Haufen von diesen kackbraunen Bänden, die von Stalins gesammelten Werken. Die wurden einfach so entsorgt und die Partei holte sie ab, diskret. Also eine ordentliche stalinistische Entstalinisierung wäre mit einer Verdammung von Stalin einhergegangen. Und die gab's nicht, sondern man beschloss, wir schweigen drüber. Und das habe ich... Als kleiner Junge, der ich ja immer noch war, also 61, war ich ja in S9, habe ich als merkwürdig empfunden. Ich habe das irgendwie verachtet, als Schwäche.
Und dann begann Ihre Politisierung und damit der Protest. Und Sie haben dann als 16-Jähriger demonstriert und Flugblätter verteilt. Was passierte danach?
Also ich wusste, dass das passieren wird. Und ich dachte mir, das ist ein Tag, da muss man sich... Wenn das passiert, muss man sich irgendwie verhalten und Position beziehen. Und ich wusste auch, dass der Staat sehr nervös sein wird, was die Möglichkeit eröffnet, dass man in diesem Land, wo man ja eigentlich gar nichts machen kann, konnte, dass man, wenn man nur das Geringste macht, dass sie dann einen ordentlich verprügeln werden. Und Und wenn sie mit der großen Fliegenklatsche auf den kleinen Flori draufschlagen, dass sie meine kleine Sache dadurch größer machen werden. Also die Tat war das eine, die zu erwartende Repression der Tat war, die für die Propagierung dieser Tat sorgte. Also das sah ich erst, ich war 60, ich sage das mir völlig zynisch vor mir und wusste nicht, was es sein wird. Es war für mich von den Umständen abhängig. Und als ich dann hörte von diesem Einmarsch, habe ich einfach eine tschechische Fahne gemalt und die bei mir aus dem Fenster gehängt. Und wir wohnten am Strausberger Platz in der Mitte von Berlin. Man konnte das also kilometerweit sehen. Und dann habe ich meine Westschallplatten genommen und bin rausgegangen und habe mich unten hingestellt und habe gewartet, bis die Polizei kommt und die Fahne wieder abmacht. Und damit hatte ich meine Sache getan, die mich ja dann auch bis in die New York Times brachte und im Brockhaus in die Chronik des 20. Jahrhunderts. Ja, so eine ganz etwas Winziges, was würde nirgendwo sonst auffallen.
Ihren Worten ist aber zu entnehmen, dass Sie damit gerechnet haben, auch ins Jugendgefängnis zu kommen.
Ich wusste, dass ich dafür ins Gefängnis komme. Wie die Gefängnisse in DDR waren und wie die sich nannten und was es bedeuten würde, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Aber ich wusste, es war klar, ich wusste auch nicht, wie der Paragraph heißt, das habe ich erst später gehört, aber es war einfach klar. Und ich war bereit, in meinem Wahn, meinem Fanatismus für die sozialistische Sache, diesen Preis dafür zu bezahlen.
Das Gefängnis, die Zeit im Gefängnis, haben Sie dann anschließend wie erlebt?
Es war für mich völlig zweigeteilt. Also ich war sicher, durch die Geschichte meines Vaters, der bei Nazis im Gefängnis gewesen war, der viel darüber erzählt hatte. Und durch Freunde von meinem Vater, die auch im Gefängnis waren. Es war immer ein Gesprächsthema. Also ich war sicher bestens vorbereitet, so als Junge. Gleichzeitig kann man natürlich darauf überhaupt nicht vorbereitet sein. So, ich habe etwas getan. Ich wusste, ich habe den Staat geärgert. Und ich sah mich nicht als Opfer, sondern als Täter. Ich bin da also mit unglaublichen Stolz einmarschiert. Habe zum Beispiel bei meinem ersten Vernehmer habe ich in so eine Falle gelockt, aus der er dann nicht mehr herauskam in der Argumentation. Und das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Ja, so.
Der Maler Rudolf Schlichter war Vorlage für ihren Roman Speedy Skizzen. In Calw geboren, 1890, Vertreter der neuen Sachlichkeit. Warum war es Ihnen ein Anliegen, die Lebensgeschichte in Fakten und Fiktion zu verschriftlichen?
Es war überhaupt nicht mein Anliegen. Ich wollte auch niemals einen Roman schreiben. Ich dachte, ich schreibe deine Theaterstücke und es ist gut. Und der Schlichter, der stand bei mir immer auf einer Liste von Künstlern, die mich interessieren, weil ich auch durch meine Eltern, durch meinen Vater Beziehungen gibt zu Johnny Hartfield und George Cross und so, mit denen er zu tun hatte, mit denen er befreundet war. Und hatte ich immer mal ein paar Bilder von dem gesehen, die ich sehr merkwürdig fand. Und dann habe ich zufällig in einem Antiquariat in Berlin einen guten Katalog entdeckt, den ich mir gekauft habe. Und dann habe ich mir das angeguckt und fand die Bilder doch sehr merkwürdig. Und
können Sie es beschreiben, was Sie merkwürdig fanden?
Ach nee, das ist ja alles völlig unausgegorenes Zeugs und mal so. Und wenn man sich die Bilder näher anguckt, werden sie immer rätselhafter, man weiß nicht was. Er will irgendwas damit sagen, man weiß nicht was. Und die sind zum Teil ganz schlecht gemalt, zum Teil sehr gut gemalt. Es ist also völlig ein uneinheitliches Werk, also reines Chaos.
Wir können darauf hinweisen, wer sich etwas ansehen möchte. Hier im Hotel Silber hängt ein Bild, ein Aquarell von Rudolf Schlichter. Da sind Köpfe zu sehen, teilweise Totenköpfe und in sehr düsteren Farben.
Ja, und wenn man das eine Bild gesehen hat, weiß man nicht, wie die anderen sind. Aber das ist auch ein Ausdruck der Zeit, in der er gelebt hat. Und in diesem Katalog fand ich ein paar Sätzen, die Andeutung einer Geschichte, die mich sofort fasziniert hat. Und die besteht darin, dass er im Jahre 38 wegen des Vorwurfs der unnationalsozialistischen Lebensweise inhaftiert war. Er war denunziert worden und er wusste sicher selber nicht, was das ist, was dieser Paragraph bedeuten soll. Und in seinem Falle und stand darin, dass er, der Schlichter war verheiratet mit einer Frau, die Speedy genannt wurde, Wahrscheinlich, weil es bei ihr immer so schnell ging. Man kam mit ihr sehr leicht ins Bett. Und diese Frau schlief mit anderen Männern und er hatte nichts dagegen. Und das galt als unnationalsozialistisch, weil er nicht wie ein deutscher Recke dazwischen fuhr und sie übers Knie gelegt hat oder sich hat von ihr scheiden lassen. Die Ehe basierte darauf, dass sie eigentlich nicht vollzogen wurde.
Wir wollen nicht zu viel verraten, aber letztendlich ist die Geschichte so, dass er durch ihre Liebschaften ins Gefängnis kam und dadurch, dass sie mit anderen schlief, kam er auch wieder hinaus.
Ja, ist der Witz der Sache. Ja, so, und deshalb kann man dieses, ist ein riesenlanges Buch, aber es ist sehr gut, wenn man die Geschichte ganz einfach erzählen kann, weil sonst fällt so ein großes Buch, was so viele Aspekte hat, so leicht auseinander. Ja, und das ist das, sah ich sofort, dass man das machen kann, dass man eine ganze Kulturgeschichte der 20er Jahre, Sittengeschichte, Politik der Nazi-Zeit, des Übergangs, dass man das alles da drin erzählen kann, aber letztendlich eine simple Sache hat, dass es es zusammenhält.
Speedy Skizzen erscheint morgen. Wir wollten darüber sprechen, dass Ihre Geschichte einen längeren Anlauf genommen hat. Wie lang war dieser Anlauf?
Ach, das war der, den Roman zu schreiben.
Ich glaube, der war ja 2006 schon fertig.
Ja gut, aber das war was anderes. Geschrieben habe ich ihn relativ zügig. Besser gesagt, ich habe es angefangen, dann hatte ich 100 Seiten geschrieben und dann habe ich irgendwie nicht aufgepasst, dann habe ich einen Computercrash gehabt und habe alles verloren. Und dann dachte ich mir, gut, vorbei. Vergiss es, du sollst sowas nicht schreiben.
Und zwei Zeichen.
Ja, also und dann wurde mir klar, was das für ein großartiger Stoff ist, was man damit machen kann und dass man da, also was über die Nazi-Zeit, was von einer Position einer Figur aus erzählen kann, die ein Opportunist ist und ein Oppositioneller, der sich mitmischen will und raushält und in ihrer Immigration und Anpassung. Also eine hoch ambivalente Sache und von einer, die über diese Zeit was erzählen kann, von einer Perspektive, aus der noch nie was erzählt worden ist. Dann kann man irgendwie Kultur und Sittengeschichte mit Politik und Erotik zusammenbringen. Und das hat mich also fasziniert. Dann habe ich wieder angefangen, dann habe ich es eigentlich relativ schnell geschrieben. Und das war dann 2006, wie Sie sagen, fertig. Und ich bin damit zum Surkamp Verlag gekommen. Die waren eigentlich sehr begeistert. Dann kriegten sie plötzlich Zweifel an dem Ding, gab es welche Leute, die was dagegen hatten. Und dann habe ich denen gesagt, schaut, sie reden immer davon, sie würden sich für einen Autor und nicht für ein Buch entscheiden. Also das habe ich alles geschrieben. Unter anderem hatte ich eben ein Buch über meinen Vater, meinen Großvater und mich, sage ich mal so, Havemann.
Mehr angefangen. Als 1000 Seiten.
Und geschrieben und dann waren sie so begeistert davon, dass sie sagten, sie wollten erst das machen. Später waren sie dann nicht mehr begeistert davon, als es raus war und es einen großen Widerstand gab. Und dann haben sie die Verbindung mit mir gekappt.
Ja, da gab es einen großen Protest. Es wurde auch Schmerzensgeld gezahlt, 20.000 Euro.
Es gab Prozesse, ja, und so weiter. Und die Presse ist über mich hergefallen. Und
das Buch gibt es heute nicht mehr auf dem Markt?
Doch, bei Amazon kann man es kaufen. Rufen mich immer wieder Leute an und sagen mir, was es so kostet. Das geht so hoch und runter. War schon mal bei 1.000 Euro. Heute ist es wieder bei 200 oder so. Und
wir sprechen auch später noch darüber, aber wir wollen kurz bei Speedy bleiben. Also wie schwer war es dann jetzt, einen Verlag zu finden?
Also mein Surkamp hat es dann abgelehnt, mich die Verbindung mit mir gekappt und mein Lektor war darüber so empört, dass er mir einen guten Agenten besorgt hat und der Agent hat mir gesagt, nach 2 Jahren, wissen Sie, ich wusste das nicht, die sind verbrannt und wenn ich so glauben würde, dass es was gibt, dann würde ich sagen, sie stehen auf einer schwarzen Liste und ich habe ihnen geschadet, indem ich mit allen wichtigen Verlagen gesprochen habe und vergessen Sie es, sie werden in den nächsten 10, 15 Jahren in Deutschland kein Buch veröffentlichen. Und so ist auch gekommen. Ja, und weshalb ich immer etwas blasphemisch sage, ich war eine Nazi-Zeit lang in der inneren Immigration. Ja, und es war nicht möglich, das zu veröffentlichen. Alle sind davor zurückgeschreckt.
Wie kam es jetzt dazu?
Ich hatte immer irgendwann die Idee, dass mir ein anerkannter Autor aus dieser Falle heraushelfen sollte. Und den habe ich in Clemens Setz gefunden, der dann den Mut und den Lust daran aufbrachte, über ein unveröffentlichtes Buch in einen Artikel in der Zeitung zu schreiben, in der Frankfurter Allgemeinen. Und Daraufhin, es war ein Tag vor der Buchmesse und ich hatte ihm auch gebeten, er soll den Namen meines Agenten Alexander Simon in den Artikel reinschreiben. Und dann kamen eben 18 Verlage plötzlich auf ihn zu und wollten das alle lesen. Witzigerweise, keiner von diesen 18 Verlagen wollte es dann doch machen, obwohl sie so alle so begierig waren. Aber ein gewisser Herr Strasser, den ich nicht kannte vom Europa Verlag, der hatte diesen Artikel gelesen, der sagte, ich will das unbedingt machen.
Also so zählt Ihr Buch zu den Büchern, wo man drunter schreiben könnte, es war eine schwierige Geburt. Morgen wird es veröffentlicht. Das Jahr 1971 war für Sie insofern ein besonderes, weil Sie da beschlossen hatten, ein neues Leben zu beginnen und zu fliehen. Können Sie uns diesen Tag der Flucht mal beschreiben?
Das würde Stunden dauern, um eine interessante
eine kurze Sequenz
zu sein. Schauen Sie, ich war also in der DDR im Gefängnis und die meisten Leute denken, dass ich deswegen, weil es ja abgehauen bin, was nicht stimmte. Und ich war danach bei der Eisenbahn und habe dann eine Lehre gemacht als Elektriker. Und das war die Begegnung mit dem Proletariat in seiner DDR-Fassung, sage ich mal so, dass mich als Sozialist, der ich ja damals noch war, völlig irritiert hat und umgehauen hat, weil ich, in unserer Theorie spielt ja die Arbeiterklasse so eine entscheidende Rolle und die historische Mission des Proletariats und so. Und ich merkte, dass dieses Proletariat überhaupt keine historische Mission erfüllen möchte. Und erst diese Erkenntnis, die theoretischen Grundlagen meiner Überzeugung überhaupt nicht funktionieren, brachte mich auf den Gedanken, ja, was soll ich eigentlich in diesem Land, in dem ich immer Ärger kriege, warum soll ich mich für was engagieren, was gar keine Zukunft besitzt? Also, eine Freundin von mir hat sich die Flucht sozusagen organisiert und gesagt, dann Flori, entscheide dich, du kannst in einer halben Stunde, musst mir sagen, ob du es auch willst. Und es gab dann keine wirkliche Wahl. Und der Tag der Flucht, das zog sich dann noch hin und das wurde auch immer absurder, weil die Frage stand, wissen die das von der Stasi oder wissen sie es nicht?
Sie standen ja garantiert unter besonderer Beobachtung und vielleicht ging man so
auch, davon aus. Das würde man denken, aber es ist wahrscheinlich gar nicht so gewesen. Also es gibt, ich habe ja bei der Stasi so eine Aktennotiz gefunden, da kommen sie eine Woche vor meiner Flucht auf die Idee, dass ich vielleicht abhauen könnte.
Also waren Sie zumindest zu dem Zeitpunkt sehr wachsam?
Nein, überhaupt nicht. Daraus folgt gar nichts. Sie überlegen das nur, ob das so sein könnte.
Und dann war es so.
Wenn man das liest, merkt man, dass es gab keine wirkliche Überwachung. Also sie haben in der Zeit, es war immer noch so, man musste was gemacht haben, damit die Stasi sich für einen interessierte. Später als die Entspannungspolitik war, dieser Helsinki-Prozess, wo sie ihre da unterschrieben hatten, diese ganzen Sachen, da haben sie sich darauf verlegt, die Kontrolle auszuweiten. Die ganzen, dass es so viele inoffizielle Mitarbeiter gab, es kam erst später. Ja, weil sie konnten nicht mehr Leute verurteilen, also mussten sie Straftaten verhindern. Und deshalb haben sie diese Zersetzung der Leute und all diese Sachen betrieben, was vorher nicht war. Vorher musste man noch was gemacht haben. Also, und insofern, also auch die Stasi hat eine Geschichte.
Ja. Trotzdem den roten Faden folgend, nehmen Sie uns mit, die Flucht fand in einem Tanklaster statt.
Die fand in einem Tanklaster statt.
Wie war das?
Dunkel. Und es war völlig, wir hätten da gar nicht mehr einsteigen dürfen, weil es war vorher es war eine Verabredung, also der Tanklaster fuhr von Westdeutschland nach West-Berlin und dann leer zurück. Und dann war eine Verabredung auf der Autobahn an einem Parkplatz, dass der in Dürmen so viel Uhr kommt. Und plötzlich und 5 Minuten vorher kommt genau das beschriebene Auto und nur der Fahrer verhält sich anders. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann bin ich zu dem hingegangen und war klar, er ist es nicht. Und dann fuhr der weiter. Natürlich hätte der bei der Grenze uns denunzieren können. Und dann kam der 5 Minuten später. Und das war letztendlich alles unverantwortlich. Aber es gab keinen anderen Ausweg mehr. Man musste es darauf setzen.
Und dann standen Sie als 19-Jähriger in West-Berlin. Was war das für ein West-Berlin, was Sie dort kennengelernt
haben? Es war eine furchtbar hässliche Stadt. Ist unvorstellbar. Und ich hatte plötzlich, als ich da war, wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich da soll. Und ich habe im Osten als Elektriker gearbeitet, in einer kleinen Klitsche, Köpenick, 3-Mann-Betrieb. Und dann habe ich dasselbe 2 Wochen später im Westen auch gemacht. Und also ich bin zum Sozialamt gegangen, da hatten mir Leute gesagt, dass ich alles irgendwo Geld kriegen kann. Dann war ich beim Sozialamt, dann habe ich gesehen, wie die Leute dort behandelt wurden und wie ich dann selber behandelt wurde, bin ich ausgerastet und habe gesagt, ich gehe hier weg und ich will kein einziges Geld von euch haben und ich will mit dem Sozialstaat nichts zu tun haben. Und so kam ich in diese Lage, dass ich sozial gesehen war es genau dasselbe. Der Stadtbezirk hatte sich geändert. Und ich lernte also den Westen von ganz, ganz unten kennen und war in verschiedenen Elektrofirmen, das 3 Jahre lang. Und dann haben mir in der letzten Firma, wo ich war, dann waren meine Kollegen, die mich dann länger kannten, und immer gesagt haben, Flori, du musst studieren. Also wir sind hier, wir haben hier lebenslänglich. Wir sind hier Proleten, werden es immer sein. Wenn es einer von uns schafft, mal rauszukommen und eine Eckkneipe zu gründen, dann kann er froh sein. Aber du hast noch die Chance. Du musst hier rauskommen. Du musst studieren.
Haben Sie dann gemacht an der Hochschule der Künste und haben sich für Bühnenbild entschieden?
Ja, aber erst habe ich mich gesagt, ich muss mal mehr Zeit haben und bin also habe so einen Job angenommen in der Akademie der Künste als Hausmeister. Und dort bin ich, also das ist mein Eintritt in die westliche Kunst, Kulturwelt war als Hausmeister. So. Und dort bin ich in einer Weise behandelt worden wie nirgends zuvor in meinem ganzen Leben. Also auch im Gefängnis bin ich besser behandelt worden als von den Künstlern und Stars dieser Kulturwelt, Schriftstellern, bildende Künstler, Maler und so weiter und Musiker, die es alle so gibt. Und da bin ich wie der letzte Dreck behandelt worden. Und das hat natürlich mein ganzes Verhältnis zu der Kulturwelt so geprägt. Ich möglichst große Distanz zu halten zu diesen Menschen, die für andere Verachtung nur übrig haben.
Und dieses Thema Verachtung, wo Sie jetzt selbst ein Atelier haben in Berlin, weiterhin vielen Menschen begegnen, schwingt das immer mit, dass Sie auf Menschen anders gucken und nicht in so eine Rolle reinrutschen, die Sie selbst erlebt haben?
Das versuche ich auch, aber meine Kontakte zur Welt der Literatur oder zum Kulturbetrieb sind so minimal und reduziert. Ich habe auch keine Zeit, mich mit diesen Blödsinn also zu beschäftigen und auf irgendwelche dummen Partys zu gehen. Und also meine Arbeitsräume, wo ich male, das ist ein Laden und da kommen immer ganz viele Leute vorbei und die besuchen mich dann und es sind ja keine Künstler, es sind Leute, die niemals in ihrem Leben in eine Galerie gegangen wären und die meine Bilder irgendwie lieben und sagen immer, Herr, ich wollte mal sehen, wie weit sind Sie denn mit dem Bild, und dann gucken sie, verfolgen die das und erzählen mir dann, was ich so male, und das ist ein Kontakt, der hat mit der Welt der Kultur, mit dem Kulturbetrieb nichts zu tun.
Und Sie haben so vieles gemacht in Ihrem Leben, vom Elektriker bis zum Richter. Über die Richterzeit wollen wir jetzt sprechen, wo Sie selbst über sich sagen, na, eigentlich passte ich da gar nicht so rein als Verfassungsrichter in Brandenburg. Sie wurden dazu gewählt. Hatten Sie sich selbst eingebracht?
Nein, überhaupt nicht. Das kann man gar nicht. Das ist eine komplizierte Geschichte, aber Lothar Bisky, der in der PDS damals in Brandenburg war, kam auf diese glorreiche Idee, mich vorzuschlagen. Ich hatte ihn nämlich öffentlich kritisiert, das hatte ihm imponiert. Und natürlich dachte er sich, damit kann er dann auch die anderen Parteien ärgern. Und aber die SPD hatte die absolute Mehrheit damals. Und man musste die irgendwie überzeugen. Das ist ein Amt, das ist ein neuer Richter. Müssen Richter sein, Rechtsanwälte, und dann gibt's 3 Nichtjuristen und natürlich sollen das so eher Honoratioren sein. Und das ist nicht so ein verrückter Typ wie ich. Ich war Reinigungskraft in der Zeit, ich war Platten gemacht also Theater. Ein Nobody. Und die ganze Auseinandersetzung hat sich dann darauf zugespitzt, ob man so jemand es zutraut, dass er ein solches Amt überhaupt ausfüllen könnte. Und früher hat man es uns als Vagabunden ja aus der Stadt gejagt, ja. So, und plötzlich sollte man sowas haben. Und das war insofern gesellschaftlich hochinteressant.
Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen in die Auseinandersetzungen. 9 Richter, die da um das Recht ringen. Es ging immer darum, was hat das mit unserer Verfassung zu tun? Ja, wie sehr wurde da gestritten und gerungen?
Es gibt ja verschiedene Arten von Verfassungsgerichten. Und das Brandenburger gehörte zu denen, die sozusagen Gesetze beurteilen, ob ihre Verfassungsmäßigkeit. Und alles staatliche Handeln, auch auf der Landesebene, ist in Gesetzesform. Das heißt, letztendlich kann alles, was der Staat, Regierung, das Parlament beschließt, da landen. Und das ist ein Bereich, wo man echte Macht besitzt. Wir haben auch von der Macht Gebrauch gemacht. Also
Macht kann auch missbraucht werden?
Das ist hier, das sind 9 Leute, die haben einen klaren Maßstab, und das ist der Verfassung. Das heißt also, natürlich kann man die Sachen verschieden bewerten, aber die Gefahr des Machtmissbrauchs ist bei so einem Gericht sehr gering.
Wie haben Sie sich die Qualifikation?
Das andere ist denn, dass jeder, der irgendwie mal ein Urteil bekommen hat im Land Brandenburg und das nicht in Ordnung findet, wenn er alle Stufen durchlaufen hat, zum Verfassungsgericht kommen kann. Und da kann das Gericht fast nichts machen. Das sind also viele große Verfahren, wo es um Gesetze geht, und es gibt viele kleine Verfahren, in denen man fast nichts machen kann und wo die Leute eine Art auch Illusion haben darüber, was das Verfassungsgericht ist, und es endet in furchtbaren Enttäuschungen. Und da gibt es Fälle, wo ich manchmal gesagt habe, ich bereue es, dass ich dieses Amt übernommen habe, weil es so bitter ist, weil man sieht, da gibt es irgendwo eine Ungerechtigkeit, und die lässt sich nicht aus der Welt schaffen, weil es dann alles der juristische Apparat es ordentlich bearbeitet hat. Ja, und dann ist ja kein Reinkommen. Und trotzdem ist, am Anfang gibt es Ungerechtigkeit, Willkür, Behördenwillkür, irgend sowas. Und das ist ein großes Problem, was die Gerichtsbarkeit hat, dass sie so, weil sie so gut funktioniert, aber die Fälle passen nicht so. Das Leben ist irgendwie anders und das passt nicht zusammen. Und das Gerechtigkeitsempfinden passt oft nicht zusammen.
Manchmal sind es ja nur Formfehler, die dann am Ende entscheidend sind.
Ja, klar. Und das schafft eine Erbitterung. Ja, das Schlimme dabei ist, dass wenn Leute diese Prozesse, also diese verschiedensten Prozesse und was also durchlaufen, das zieht sich Jahre hin, dass sie oft durchdrehen, dass sie zu völlig verrückten Ideen kommen. Ja, Verschwörungen, wer alles, auch dass ich wurde schon als Verfassungsrichter angeklagt, an einer Verschwörung beteiligt gewesen zu sein, einem Mann und sein Grundstück zu bringen.
Ja, das zeigt ja,
so, ne? Und das heißt also, es ist nicht einfach nur so, dass man da dann nicht durchkommt, sondern man wird irre da dran.
Das zeigt die Komplexität der Gerichtsbarkeit. Ja. 15 Jahre lang haben Sie als Reinigungskraft gearbeitet, um Ihre Familie auch durchzubringen. Inzwischen haben Sie eine Galerie. Was sorgte für den Umschwung?
Meine Ausdauer und das Glück, das ich hatte, dass bei mir ein reicher Amerikaner, der sprichwörtliche reiche Amerikaner des Wegs kam und meine Bilder schön fand und sagte, Mensch, die müssen doch andere Leute auch sehen.
Aber das heißt ja nicht, dass Sie dann zu einer Galerie kommen. Was passierte dann?
Na, dem wurde irgendwann klar, dass er nicht ein Bild von mir einfach kaufen kann. Weil ich der Meinung bin, Bilder gehören eigentlich allen. Sie sind ein materieller Gegenstand, der gehört bestimmten Personen. Aber eigentlich sollten sie allen gehören, denen sie was bedeuten könnten. Und ich war der Meinung und bin der Meinung, man muss neue Ideen dafür entwickeln, wie man diesen Widerspruch, das ist ein materieller Gegenstand, gehört einem, aber was da drauf ist, gehört allen. Da kann man auch versuchen, was draus Neues zu machen. Und das hat der Mann verstanden und irgendwann und hat er gesagt, dann mache ich das.
Das
dann biete ich dir in der Friedrichstraße, wo sehr viele Leute vorbeikommen, einen Raum für 2 Jahre und da hängen deine Bilder. Die werden dann nicht verkauft, die hängen da einfach, wie so ein kleines privates Museum. Ein Geschenk an die Leute.
Klingt wie ein 6er im Lotto. Wie haben Sie es empfunden?
Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Und auch, weil es überhaupt keinen Zwang gibt. Manchmal kommen wenig Leute, manchmal kommen viele. Dann kommen Leute, die sich mit mir unterhalten wollen. Andere, die gehen stumm durch die Räume, gucken sich ein Bild nach dem anderen an. Und dann gehen sie wieder raus. Man hat nichts von ihnen erfahren. Weil es oft so, dass Leute was, sagen Sie mir doch mal was zu Ihren Bildern und so. Und ich verweigere das immer. Ich sage, nein, ich habe meine Bilder gemalt, jetzt seid ihr dran. Also für Sie jetzt. Sie, wenn es was zu sagen gibt, dann sagen Sie das, erzählen Sie mir, was ich gemacht habe. Ja, so. Und da kommen völlig hochinteressante Sachen raus. Also zum Beispiel neulich eine chinesische Touristin. Die hatte alle Bilder, also warte, unendlich lange und in verschiedene Räume und dann wieder und so. Und dann wollte sie, habe ich gesagt, mache ich nicht. Und dann guckte sie nochmal die Bilder so alle so durch und dann so in den Himmel und sagte, the soul of the city in the mind of the people. Ja, das würde in meinen Bildern irgendwie sein. Es ist einfach wunderbar. Ne?
Können Sie uns denn sagen, wie Sie Ihren eigenen Stil beschreiben würden? Haben Sie dafür Worte?
Ich bin natürlich von der gegenstandslosen, der abstrakten Kunst der 20er Jahre sehr beeinflusst, aber jemand, der nicht aufhört, figurativ und realistisch zu malen. Das heißt, die Bildideen sind, könnte man eigentlich alle auch als abstrakte Bilder malen. Bloß sie sehen nicht so aus, die Bilder. Und in diesen so Bildkompositionen ist selber ein Inhalt drin. Und der muss zu dem natürlich dann passen, was da drauf zu sehen ist. Und das ist, ich bin ein Mensch voller Widersprüche und das ist in meinen Bildern auch so. Aber man erkennt sofort, was gemeint ist, man weiß es. Und dann, wenn man sich da rein vertieft, dann wird es immer merkwürdiger.
Und ganz interessant, dass Sie malen, sich aber selbst nicht als Maler bezeichnen. Warum nicht?
Weil ich bezeichne mich auch nicht als Autor. Ich bin Elektriker und Verfassungsrichter AD und Vater bin ich auch und das war's, ja so. Und das ist kein Beruf. Bin ich jemand, der sich in ein Fach zwängen will und der sich irgendwie einem Bild von dem und denen dieser Tätigkeit anpassen will. Da kommt bei mir nichts raus, ja so. Und ich muss die Freiheit haben, zu sagen, für mich brauche ich sie, dass ich sage jetzt, ich mach das jetzt, ich muss das jetzt machen. Ich weiß gar nicht, was dabei raufkommt und ob das überhaupt was wird, ob ich jemals einen Roman zustande kriegen werde. Aber ich mach das einfach und stattdessen könnte ich doch meine Bilder malen und dann könnte ich das, weiß ich doch, dass das geht und da könnte ich doch vielleicht mit Erfolg haben. Nein, ich kann nicht, das geht nicht. Ich muss dann den Roman schreiben. Also ich bin so unprofessionell.
Florian Havemann, herzlichen Dank für diese vielseitigen Einblicke heute Vormittag.
Eins gehört. SWR.